Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und wir berichten heute über eine Müllabfuhr für den Erdorbit. Europas Raumfahrtingenieure wollen den Satelliten dort nämlich wieder die Bahn frei machen. Und wir fragen nach, wie groß die Gefahr durch das neue Coronavirus aus China ist, das sich zunehmend verbreitet und an dem bereits 3 Menschen gestorben sind. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat sich vorgenommen, im Erdorbit aufzuräumen. Im Rahmen eines neuen Programms zur Weltraumsicherheit fördert sie jetzt unter anderem Projekte, um Weltraumschrott aus der Umlaufbahn zu befördern. Kaputte Satelliten, alte Raketentrümmer und so weiter. Hintergrund ist die wachsende Kollisionsgefahr für die rund 2100 aktiven Satelliten, die die Erde derzeit umkreisen. Karl Urban berichtet.
Im April 2012 fiel Envisat ohne Vorwarnung aus. Seither kreist der 8 Tonnen schwere Umweltsatellit der Europäischen Raumfahrtagentur als Weltraumschrott um die Erde. In seiner Bahnhöhe von rund 750 Kilometern dauert es 150 Jahre, bis die Teilchen der Restatmosphäre ihn ausreichend abgebremst haben, es sei denn, jemand hilft nach.
Eine solche Mission hat bislang noch niemand durchgeführt und sie ist extrem komplex. Wir wissen zwar, wie wir ein kooperatives Objekt einfangen können, an der Raumstation können wir mit hoher Präzision andocken, aber wir wissen nicht, wie das bei einem unkontrollierten Objekt gelingt.
Luisa Innocenti leitet die Initiative Clean Space bei der ESA, mit der die Raumfahrt sauberer gemacht werden soll. Auf der Tagung des ESA-Ministerrats im November 2019 bekam sie grünes Licht für eine Mission. Diese soll allerdings nicht den übergroßen Envisat einfangen, sondern zunächst eine zurückgelassene und seit 7 Jahren frei driftende Stufe der Vega-Rakete.
Ich sage immer, wenn genügend Geld da ist, finden wir auch eine Lösung. Wir sind zum Mond geflogen, wir können zum Mars fliegen, da können wir doch herausfinden, wie wir ein Stück Weltraumschrott herunterbekommen.
2013 war eine erste Ausschreibung, um den übergroßen Envisat zu entfernen, noch gescheitert. Das Vorhaben galt damals vor allem als zu teuer. Nun werden erst einmal kleinere Brötchen gebacken. Die neue Mission heißt Clear Space One und soll nach dem Start im Jahr 2025 mit 4 Roboterarmen die 100 Kilogramm schwere Vega-Stufe einfangen, ihre Rotation stoppen und sie sicher einschließen. Danach beschleunigt Clear Space One mit dem Trümmerteil in die Atmosphäre, wo beide schließlich verglühen. Manuel Metz vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt kann nachvollziehen, warum sich die ESA anders als ursprünglich geplant erst einmal an einem leichten Ziel versucht.
Wenn ich jetzt eine eher kompakte Raketenoberstufe habe, die vielleicht maximal langsam rotiert, ist das Risiko sicherlich deutlich geringer, dass bei dieser Annäherung und beim Greifen Probleme auftreten, als wenn ich mir einen Satelliten vorstelle, der vielleicht große Solarpaneele hat.
Allein die Annäherung an ein unkontrolliertes Objekt, das vom Boden nicht gesteuert werden kann, ist ein Novum für die zivile Raumfahrt. Clear Space One muss dabei seinen Abstand sehr genau messen und seine Eigenbewegung sowie jene des Trümmerteils präzise überwachen. Und das weitgehend autonom, weil der Satellit nicht ständig mit einer Bodenstation verbunden ist.
Das ist bisher noch nicht der Fall gewesen, dass man einem unkontrollierten Objekt sich wirklich sicher angenähert hat.
Clear Space One wird von einem Startup in der Schweiz entwickelt und kostet 110 Millionen Euro. Der ESA ist klar, dass sie damit das Problem des Weltraumschrotts nicht lösen wird. Weit über 5000 ausgefallene Satelliten und Raketenstufen kreisen unkontrolliert um die Erde. Doch die Geldgeber beim Ministerrat hat überzeugt, dass bald ein Markt für die orbitale Müllabfuhr entstehen könnte. Es sind die Megakonstellationen aus riesigen Schwärmen von Satelliten, die schon bald dazu führen könnten, dass zahlungswillige Kunden auftauchen und das Aufräumen keine rein staatliche Aufgabe bleibt.
Es gibt jetzt all diese Betreiber, die 1000 oder 10.000 Satelliten starten wollen. Und die meisten dieser Satelliten werden zu Weltraumschrott werden und ihre eigenen Orbits verschmutzen. Deshalb haben die Betreiber der Megakonstellation ein klares Interesse daran, ausgediente Satelliten wieder zu entfernen.
Das Kalkül der ESA besteht darin, die Technologie jetzt erproben zu lassen, damit europäische Unternehmen später am Aufräumen verdienen können. Doch dafür müssten Aufräummissionen wie Clear Space One zukünftig noch deutlich günstiger werden.
Es kann sich sicherlich nicht lohnen, für einen Satelliten einen Aufräumsatelliten zu opfern oder hinaufzuschicken. Also müsste eine Mission tatsächlich fähig sein, mehrere Objekte zu entfernen.
Aufräumaktion im Orbit. Karl Urban über Konzept, Ziel und Strategie der ESA-Mission Clear Space One. Das neue Coronavirus, das auf einem Markt in der Millionenstadt Wuhan in Zentralchina wohl zum ersten Mal auf Menschen übersprang, breitet sich allmählich weiter aus. Nach Japan und Thailand vermeldete heute auch Südkorea den ersten Patienten. In China wurden übers Wochenende 136 neue Fälle dokumentiert, sodass die Zahl der Infizierten jetzt über 200 liegt. Viele liegen mit Lungenentzündung im Krankenhaus. Welche Gefahr von dem neuen Coronavirus ausgeht, darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Lars Schade gesprochen, dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Meine erste Frage an ihn war: Bislang gab es den chinesischen Behörden zufolge 3 Tote durch dieses neue Coronavirus. Wie stark wird die Zahl der Opfer noch steigen?
Ja, also da bitte ich Sie um Verständnis. Das ist ganz schwer zu sagen. Wir kennen das Virus knapp 3 Wochen jetzt, also vor 3 Wochen war das Virus noch nicht bekannt, der Ausbruch noch nicht bekannt. Und wir sehen jetzt etwas über 200 Fälle, davon 3 Todesfälle. Das sind so in etwa 1,5%. Aber ein großer Unsicherheitsfaktor ist eben, hat man alle Fälle bisher erfasst? Es kommen ja im Laufe des Tages immer noch weitere dazu. Und eine ganz wichtige Frage ist eben auch, vermutlich gibt es Fälle oder gibt es Patienten, Personen, die sind infiziert, aber fallen als Fall gar nicht auf, weil sie so milde erkrankt sind oder gar nicht erkrankt sind. Mit so einer Population in der Bevölkerung müssen wir eben auch rechnen. Und das beeinflusst natürlich dann massiv letztendlich auch die Sterblichkeit. Also was wir jetzt sehen, das ist erst der Anfang. Das ist in gewisser Weise beruhigend, weil es nicht sehr viele Todesfälle gibt. Aber das kann sich in beide Richtungen natürlich noch entwickeln. Es können weniger prozentual gesehen Todesfälle werden, aber auch noch einige mehr.
Bei der SARS-Epidemie, die also auch auf ein Coronavirus zurückzuführen war, in den Jahren 2002 und 2003, da ist ja am Ende rund 1 von 10 Menschen, die sich infiziert hatten, letztlich gestorben. Also Ihren bisherigen Erkenntnissen zufolge werden wir diese Mortalitätsrate wahrscheinlich nicht erreichen mit dem neuen Virus.
Im Moment spricht nichts dafür. Das muss ich in aller Vorsicht sagen, weil wie gesagt, noch werden die Fallzahlen steigen und es werden noch Fälle gesammelt. Aber das, was wir im Moment sehen, das spricht nicht für so eine hohe Mortalität.
Kommen wir nochmal zurück auf die Zahlen. Die chinesischen Behörden listen aktuell 217 Infizierte. Forscher des Imperial College London haben allerdings am Freitag schon auf Basis von Ausbreitungsmodellen geschätzt, dass die Fallzahlen rund 10-mal höher sein könnten, die realen. Für wie belastbar halten Sie denn beim Robert-Koch-Institut die Informationen, die aus China zu Ihnen vordringen?
Ja, zunächst muss man ja sagen, so eine Modellierung hat auch seine Unsicherheiten. Das ist also auch nicht wirklich präzise. Und natürlich, in dem Modell sind letztendlich auch alle Fälle drin, die infiziert sind, aber mild verlaufen und die natürlich ganz schwer für die Behörden oder auch für die Ärzte ganz schwer letztendlich überhaupt zu identifizieren sind. Vor diesem Hintergrund denke ich eigentlich, dass die Fallidentifizierung in China eigentlich recht gut und zuverlässig läuft. Auch die Mitteilungen an die internationale Ebene, das machen die Chinesen zurzeit eigentlich sehr offen und transparent. Das ist vor 17 Jahren, als der SARS damals ausbrach, alles ganz anders gewesen. Also ich bin eigentlich im Moment mit der Informationspolitik, soweit ich das von hier aus beurteilen kann, recht zufrieden. Aus wissenschaftlicher Sicht muss man natürlich sagen.
Die SARS-Epidemie damals hat so rund 770 Menschen weltweit das Leben gekostet. Letztlich, gibt es denn heute schon Indizien, dass das neue Coronavirus auch von Mensch zu Mensch übertragen werden könnte?
Ja, es sieht so aus, als ob das im Einzelfall tatsächlich so sein kann. Es gibt sehr viele Fälle, die eben auf diesem sogenannten Wettmarkt sich vermutlich infiziert haben. Das ist ein Markt, bei dem lebende Tiere letztendlich verkauft werden oder frisch geschlachtete Tiere. Aber es gibt auch einige Fälle, die eben nicht auf diesem Markt waren und bei denen das Virus trotzdem bestätigt worden ist. Und hier gibt es jetzt wieder zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es noch eine andere nichtmenschliche Quelle, die noch nicht identifiziert ist, oder aber, da einige von diesen Patienten wiederum auch Kontakt hatten mit Personen, die selbst eine Lungenentzündung hatten, sieht es so aus, als ob in einigen Fällen auch eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung stattgefunden hat. Vermutlich aber nicht sehr leicht, denn auf der anderen Seite hat man über 800 Personen, beobachtet man im Moment in China, die mit Kranken Kontakt hatten, die dieses Virus auch sicher hatten, und von denen ist bisher keiner krank geworden und hat sich infiziert. Also da ist letztendlich zurzeit unsere Schlussfolgerung im Einzelfall von Mensch zu Mensch übertragbar, aber vermutlich nicht sehr leicht.
Die Barriere für die Mensch-zu-Mensch-Übertragung scheint also noch relativ hoch zu sein. Gretchenfrage ist ja bei solchen neuen Viren immer, wie schnell könnte sich das ändern, weil diese Viren mutieren ja und nichts ist in Stein gemeißelt.
Ja, das ist so. Also die Viren mutieren. Auf der anderen Seite weiß man aus der Erfahrung, dass die Coronaviren eben doch von Zeit zu Zeit vom Tier auf den Menschen überspringen können und sich dann auch nicht unbedingt beim Menschen als neuen Wirt sehr schnell weiterentwickeln. Das ist zum Beispiel auch beim MERS-Coronavirus der Fall gewesen oder eben auch damals beim SARS-Virus. Also die Erfahrung spricht jetzt nicht dafür, dass das Virus sich beim Menschen sehr schnell anpasst und leichter übertragbar wird. Im Einzelfall muss man das natürlich beobachten. Aber wenn man die Erfahrung mit ähnlichen Situationen heranzieht, dann spricht nicht sehr viel dafür.
Wenn wir das im Hinterkopf haben, was Sie gerade gesagt haben, also Mensch-zu-Mensch-Übertragung unwahrscheinlich, aber in seltenen Fällen wahrscheinlich doch schon passiert, reagieren die chinesischen Behörden angemessen auf die Bedrohung? Da ist ja gerade auch ein Neujahrsfest. Viele Millionen Menschen reisen quer durchs Land. Haben die alles im Griff in China?
Ja, also das, was wir jetzt im Moment an Informationen haben, da denke ich, dass die chinesischen Behörden doch angemessen reagieren. Eine wichtige Geschichte ist eben, dass die kranken Patienten auch tatsächlich isoliert werden, solange bis sie eben gesund sind, beziehungsweise kein Virus mehr ausscheiden. In Wuhan, dem großen Flughafen, den es dort in der Millionenstadt gibt, da werden auch sogenannte Exit-Screenings durchgeführt. Das heißt, Patienten, die dort ins Flugzeug steigen, die werden untersucht, ob sie eben Atemwegsinfektionen haben oder Fieber haben. Und das ist dann schon mal eine zusätzliche Sicherheit. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass durch die steigenden Fallzahlen, jetzt auch gerade über das Wochenende stark steigenden Fallzahlen, dass möglicherweise die Behörden jetzt auch bei anderen Patienten, die vielleicht schon im Krankenhaus lagen, jetzt nochmal gucken, ob die möglicherweise auch dieses neue Virus haben und dadurch die Fallzahlen auch sehr stark hochgehen. Weitergehende restriktive Maßnahmen würde ich aus wissenschaftlicher Sicht auch zurzeit eher nicht für gerechtfertigt halten. Also man muss letztendlich kranke Personen identifizieren und isolieren, die Kontakte suchen und beobachten, also Personalien feststellen, beobachten, ob die krank werden, an den wichtigen Verkehrsknotenpunkten diese Exit-Screenings machen. Und das ist eigentlich das, was die chinesischen Behörden auch tun, neben der transparenten Berichterstattung.
Wie sieht's mit Entry-Screening aus? Ich frage deswegen, weil die USA am Freitag begonnen haben, auf drei Flughäfen, San Francisco, Los Angeles und New York, Flugpassagiere aus Wuhan bei der Einreise einem Gesundheitscheck zu unterziehen. Ist das eine sinnvolle Maßnahme?
Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man sich das anschaut. Also von der Wissenschaftlichkeit gibt es eigentlich keinen Hinweis darauf, dass dieses Entry-Screening tatsächlich wirksam ist. Da gibt es diverse Untersuchungen zu, es ist auch gemacht worden in diversen Szenarien, ob das jetzt Atemwegserkrankung oder Ebola war. Und die einhellige Meinung der Wissenschaft ist, das bringt eigentlich nichts. Der Hauptpunkt, warum das so ist, ist, dass letztendlich Krankheiten eine Inkubationszeit haben, also eine Zeit, in der Personen das Virus oder den Erreger in sich tragen, aber nicht symptomatisch sind. Und in dieser Inkubationsphase bringt eben das Entry-Screening erstmal nichts auf Symptome oder auch auf Fieber. Und die Tatsache, dass man einzelne Fälle tatsächlich so identifiziert, heißt eben nicht, dass man nicht andere und möglicherweise die Mehrheit der Fälle nicht identifiziert.
Das heißt aber nach dem, was Sie sagen, auch es wäre jetzt wenig zielführend, auch in Frankfurt über solche Maßnahmen nachzudenken.
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das so. Das Entry-Screening ist nach allem, was wir wissen, und nach allen Evaluierungen nicht wirksam. Hinzu kommt in diesem konkreten Fall ja noch, dass es aus Wuhan keine Direktflüge nach Deutschland gibt, dass man eigentlich auch dann gar nicht genau wüsste, wo man eigentlich dieses Screening machen sollte. Und nach dem Umsteigen ist das Verteilungsmuster der Fluggäste dann schon so komplex, dass man an sehr vielen Flughäfen so ein Screening einführen müsste. Das ist dann natürlich auch praktisch recht schwierig.
Informationen und Einschätzungen waren das zur Ausbreitung des neuen Coronavirus und was man dagegen tun kann oder könnte von Lars Schade, dem Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts in Berlin. Vergangene Woche haben wir in dieser Sendung vermeldet, dass Forscher der ETH Zürich das Edelmetall Gold so verändert haben, dass es leicht wie Plastik wird. Es geht um 18-karätiges Gold, das genauso aussieht wie Gold, aber eine viel geringere Dichte hat. Wie dieses neuartige Leichtgold in die Welt kam und wozu es gut sein könnte, das wollten wir in der Redaktion natürlich genauer wissen und haben Frank Rothelüschen in die Spur geschickt, mal nachzufragen.
In seinem Labor hält Raffaele Mezenga ein Metallplättchen in den Fingern und dreht es vor der Kamera hin und her. Sieht aus wie ein Knopf aus purem Gold. Doch dann lässt er es auf die Tischplatte fallen und es ertönt kein metallenes Pling, sondern ein Geräusch, als würde ein Plastikchip runterfallen. Ist es Falschgold? Nein, beteuert Mezenga, Professor für Lebensmittel und weiche Materialien an der ETH Zürich.
Es sieht aus wie ein Nugget aus 18-karätigem Gold, weil es ein Nugget aus 18-karätigem Gold ist. Allerdings ist seine Dichte viel kleiner, 5 bis 10 Mal geringer als die von Gold. Es ist also sehr leicht.
18-karätiges Gold. Für gewöhnlich ist das eine Legierung aus 3/4 Gold und 1/4 Kupfer. Der 18-Karäter aus Zürich dagegen besteht aus 75 Gewichtsprozent Gold und 25% Plastik. Und dazwischen jede Menge Luft, denn das Labor-Nugget hat die Struktur eines Schwamms. Seine Herstellung folgt einer raffinierten Prozedur.
Als erstes stellen wir Proteinfasern aus Milch her. Diese Fasern binden sehr gut Metalle an sich, auch Gold. Dann setzen wir eine Lösung an, geben erst Gold dazu und dann Latex, und zwar in Form von Nanopartikeln.
Diese Lösung wandelt das Team mit Hilfe eines Salzes in ein Gel um. Nach weiteren Zwischenschritten landet das Gel in einer Druckkammer. Dort spült eine spezielle Form von CO2, superkritisches CO2 genannt, alles Flüssige aus dem Gel heraus.
Was übrig bleibt, ist ein fester Stoff aus Protein, Gold und Plastik. Er lässt sich bearbeiten, schneiden und auch polieren. Es ist echtes Gold, aber seine mechanischen Eigenschaften sind die von Plastik.
Echtes Gold, das leicht ist wie Plastik, dafür sorgt die mikroskopische Schwammstruktur. Das Material enthält unzählige Lufteinschlüsse, so winzig, dass sie mit bloßem Auge nicht sichtbar sind. Für Raffaele Mezenga hat das neue Leichtgold jede Menge Potenzial.
Es gibt unzählige Möglichkeiten. Zum einen natürlich die Schmuckindustrie und die Herstellung von Armbanduhren. Aber Gold wird auch in der Elektronik verwendet, beim Strahlenschutz und als Katalysator in der chemischen Industrie. Und wir denken, wir können alle Anwendungen in Angriff nehmen, die man für Gold kennt.
Doch bevor sich das neue Leichtgold industriell herstellen lässt, gibt es noch einige Hürden zu nehmen.
Man müsste noch herausfinden, wie es um die Langzeitstabilität bestellt ist. Offen ist auch, wie eine Massenproduktion aussehen kann. Bisher haben wir keine 10 Nuggets in unserem Labor hergestellt. Um daraus ein kommerzielles Produkt zu machen, muss man in der Lage sein, es in großen Stückzahlen herzustellen.
Herausforderungen, die sich meistern lassen sollten, meint Mezenga. Ein Patent jedenfalls sei schon erteilt. Und als sein Team die Erfindung kürzlich in einer Fachzeitschrift vorstellte, sei die Zahl der Anfragen schlicht überwältigend gewesen.
Frank Grotelüschen über 18-karätiges Gold, leicht wie Plastik, das Forscher der ETH Zürich hergestellt haben. Bevor wir gleich noch einer Raumfahrt-Legende zum Geburtstag gratulieren, geht's jetzt erstmal weiter mit Piotr Heller und den Meldungen vom Tage.
Ein kleines Tech-Unternehmen soll eine riesige Datenbank mit Gesichtsbildern betreiben. Das berichtet die New York Times. Das Unternehmen nennt sich Clearview AI. Es soll 3 Milliarden Fotos von Webseiten wie Facebook und Instagram zusammengetragen und mit Gesichtserkennungsalgorithmen analysiert haben. Gibt man dem Unternehmen das Foto einer Person, kann es damit seine Datenbank durchsuchen und herausfinden, wo Bilder dieses Menschen sonst noch auftauchen. Zu den Kunden von Clearview sollen 600 amerikanische Ermittlungsbehörden zählen, die die Datenbank nach Verdächtigen abfragen. Sie hätten den Dienst genutzt, um die Täter bei Fällen von Ladendiebstahl bis hin zu Mord zu identifizieren. Die Times-Reporterin hat einige Polizeibeamte gebeten, ihr Foto durch die Datenbank zu schicken. Nach einiger Zeit, so schreibt sie, habe sich Clearview bei den Beamten gemeldet und gefragt, ob sie mit den Medien sprechen würden. Das deutet darauf hin, dass das Unternehmen mitverfolgt, nach wem die Polizisten die Datenbank durchsuchen.
Ein Modell kleinster Blutgefäße soll die Behandlung von Malaria verbessern.
Bei einer Malaria-Infektion verändern sich die roten Blutkörperchen der Betroffenen. Sie können enge Blutgefäße nicht mehr ohne weiteres passieren, was wiederum den Blutfluss stört. Jährlich sterben schätzungsweise 500.000 Menschen an diesem Nebeneffekt der Malaria-Infektion. Die genauen Strömungsverhältnisse in den Blutgefäßen, die dieses Problem hervorrufen, sind bisher kaum erforscht. Amerikanische Wissenschaftler haben daher ein Modell der bis zu 5 Mikrometer engen Gefäße gebaut und Blutkörperchen hindurchgepumpt. Die von Malaria betroffenen Blutkörperchen waren nicht so flexibel wie die gesunden und konnten die engen Stellen aus diesem Grund nicht passieren, berichten die Wissenschaftler im Magazin Science Advances. Mit ihrem Modell könnte man noch weitere Gefäßkrankheiten erforschen.
Kunstvolle Fischabdrücke aus Japan helfen Biologen bei der Arbeit.
Manche Angler in Japan bestreichen ihren Fang mit Tinte und pressen ihn auf ein Blatt Papier. So entsteht ein Abdruck des Fisches, der oft noch mit kalligraphischen Notizen zum Datum oder zum Ort des Fangs ergänzt wird. Diese Gyotaku genannte Tradition geht in die Mitte des 19. Jahrhunderts zurück und könnte nun Biologen behilflich sein. Ein japanisches Team hat über 320 solcher Abdrücke untersucht und die Fischarten darauf bestimmt. Bei manchen davon handelte es sich um heute bedrohte Arten, notieren die Forscher in den Sukis. Weil die Gyotakus die historische Zusammensetzung der Fischbestände in bestimmten Gewässern widerspiegelten, könnte man sie nutzen, um die einstige Population heute bedrohter Arten abzuschätzen.
Adipositas, Herzkrankheiten und Diabetes könnten doch übertragbar sein.
Eigentlich stuft die Weltgesundheitsorganisation diese Krankheiten als nicht übertragbar ein. Im Fachblatt Science haben Forscher nun aber eine gegenteilige Hypothese veröffentlicht. Sie gehen davon aus, dass die Krankheiten sehr wohl von Mensch zu Mensch übertragen werden können, und zwar über das Mikrobiom. Das ist die Gesamtheit der Bakterien, Pilze und Viren, die sich auf und im Körper jedes Menschen finden. Die Forscher verweisen auf drei Erkenntnisse. Erstens zeigt sich das Mikrobiom kranker im Vergleich zu gesunden Menschen verändert. Zweitens gibt es Belege dafür, dass Veränderungen des Mikrobioms zur Ausprägung der Krankheiten führen. Und drittens weisen Studien auf eine natürliche Übertragbarkeit des Mikrobioms hin. Die Wissenschaftler betonen, dass die Hypothese gewagt ist. Es brauche mehr Forschung, um die mikrobielle Übertragung und ihre Auswirkungen zu verstehen.
Neuer Wald kann in der Umgebung zu weniger Wasser führen.
Dieser Zusammenhang ist angesichts von Vorschlägen interessant, Aufforstung zu betreiben, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Seit langem ist bekannt, dass die zusätzlichen Bäume dazu führen können, dass angrenzende Flüsse weniger Wasser transportieren. Britische Botaniker haben dieses Phänomen nun auf langen Zeitskalen untersucht. Dazu betrachteten sie über 40 Orte, an denen Wälder angelegt worden waren. Nach 5 Jahren gingen die Wassermengen in den angrenzenden Flüssen um ein Viertel zurück. Nach 25 Jahren führten die Flüsse sogar 40% weniger Wasser.
Sternzeit, 20. Januar. Buzz Aldrin, der Mondopa. Vor 90 Jahren kam im US-Bundesstaat New Jersey Edwin Aldrin zur Welt. Er absolvierte die Militärakademie West Point, diente unter anderem als Kampfpilot im Koreakrieg und studierte Luft- und Raumfahrttechnik an der Elite-Universität MIT. Im Oktober 1963, da war er 33 Jahre alt, wurde Edwin, genannt Buzz Aldrin, Mitglied der 3. Astronautenklasse der NASA. Er war der erste Kandidat mit einem Doktortitel. 3 Jahre später flog er mit Gemini 12 ins All. Fast 4 Tage lang kreiste er um die Erde und führte etliche Kopplungstests mit einem unbemannten Satelliten durch. Im Juli 1969 betrat Buzz Aldrin kurz nach Neil Armstrong als 2. Mensch den Mond. Auf den Fotos von Apollo 11, die einen Menschen im Raumanzug zeigen, ist fast immer Buzz Aldrin zu sehen, auch wenn es laut Bildunterschrift gelegentlich Neil Armstrong sein soll. Armstrong fotografierte sehr viel und ist daher selbst fast nie abgebildet. Allenfalls ist er im verspiegelten Visier von Buzz Aldrin zu erkennen. Einige Jahre nach der Rückkehr vom Mond fiel Aldrin in eine tiefe Lebenskrise und wurde alkoholabhängig. Nach einiger Zeit kämpfte er sich zurück in sein irdisches Leben. Bei der NASA ist Aldrin nach wie vor gern gesehener Gast. Zum Teil sind seine Auftritte allerdings etwas kauzig. Auf Tagungen beteiligt er sich intensiv an den Debatten über das aktuelle Mondprogramm und bringt all seine Erfahrung ein von den 2,5 Stunden auf dem Mond vor einem halben Jahrhundert.
Das war's von uns für heute. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Tschüss.